ARD Sounds.
Immer mehr Cyberangriffe auf deutsche Unternehmen. Die Spur führt häufig zu ausländischen Geheimdiensten.
Russisch-ukrainische Angriffe gehen nach dem Moskau-Besuch von CIA-Chef Radcliffe weiter.
In Syrien hat das kurdisch geführte SDF-Militärbündnis seine Auflösung bekannt gegeben und die USA streichen das Land von der Terrorliste.
Und Israel räumt ein Ausbildungszentrum des UN-Palästinenser-Hilfswerks.
Hallo, ich bin Gisela Former aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am Mittwoch, den 26. August um 16 Uhr. Heute hat es eine interessante Nachricht gegeben. Deutschland wird immer häufiger Ziel von hybriden Angriffen, und zwar von Cyberattacken, Gisela.
Ja, es geht zum Beispiel um Datendiebstahl, Spionage und Sabotage. Immer mehr deutsche Unternehmen sind davon betroffen und dahinter stecken oft ausländische Geheimdienste. Der Digitalverband Bitkom hat die Zahlen heute vorgestellt und Jakob Meyer aus Berlin berichtet von der Pressekonferenz.
Über ein Drittel der betroffenen Firmen konnte im vergangenen Jahr mindestens einen Angriff einem fremden Nachrichtendienst zuordnen. Die meisten Attacken erfolgten demnach aus China und Russland, aber auch der Iran werde zu einem wichtigen Akteur. Der Schaden durch Datendiebstahl, Industriespionage oder Sabotage umfasst mindestens 211 Milliarden Euro. Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst erklärte, es passe nicht zur Bedrohungslage, dass Unternehmen nicht mehr für Cybersicherheit ausgeben. Firmen machten es Angreifern zu leicht. Wintergerst lobte die zunehmend engere Zusammenarbeit von Unternehmen und Sicherheitsbehörden, wenn es um Hinweise und Aufklärung geht. Verfassungsschutzpräsident Sinan Seelen erklärte, die Zunahme staatlicher Akteure bereite den Sicherheitsbehörden extreme Sorge. Dass bei Cyberangriffen immer häufiger künstliche Intelligenz eingesetzt wird, wirke wie ein Booster hinsichtlich der Bedrohungslage, sagte Seelen. Das mache es aufwendiger und schwieriger, Attacken zu erkennen. Man müsse sich jetzt auf neue Technologien einstellen, um Unternehmen besser zu schützen. Bitkom hat für die repräsentative Studie gut 1000 Firmen ab 10 Beschäftigten befragt.
Dann lass uns jetzt nochmal zurückblicken auf den Besuch des CIA-Chefs John Radcliffe in Moskau, weil das ja medial große Aufmerksamkeit erregt hat. Dass er dorthin gereist ist, haben wir berichtet. Mich würde aber mal interessieren, warum er da war. Ist darüber inzwischen mehr bekannt?
Tja, gute Frage und die Antwort ist leider nein. Das russische Präsidialamt hat nur bestätigt, dass Radcliffe in Moskau war und mit Vertretern russischer Geheimdienste gesprochen hat. Nicht direkt mit Präsident Putin. Der sei aber über alles informiert worden, hieß es da. Von der US-Regierung gab es im Übrigen kein Statement. Also wir müssen wohl noch abwarten, ob diese Gespräche zu irgendwas führen oder später doch noch etwas durchsickert über den Inhalt.
Naja, Signale Richtung Frieden gibt's wohl nicht. Die gegenseitigen Angriffe sind jedenfalls weitergegangen.
Ja, die Ukraine hat zum Beispiel wieder ein Lagerhaus des russischen Online-Händlers Wildberries angegriffen in der Region Tambov. Und es soll dabei zerstört worden sein. Wildberries ist ja so eine Art russisches Amazon, also recht bedeutend für den Handel dort. Und unter anderem hat das ukrainische Militär noch russische Ölanlagen bombardiert. Umgekehrt aber auch. Russland hat zum Beispiel ein Heizkraftwerk in Cherson in der Südukraine angegriffen und wohl schwer beschädigt sowie weitere Ziele beschossen.
Ja, dann schauen wir jetzt nach Syrien. Da gibt es nämlich neue Entwicklungen.
In der Tat. Zum einen hat das kurdisch geführte Militärbündnis Demokratische Kräfte Syriens, kurz SDF, seine Auflösung bekannt gegeben. Und zum anderen streichen die USA Syrien von der Terrorliste. Anna Osius aus Kairo erklärt, was das genau bedeutet.
Der syrische Kurdenführer Maslum Abdi verkündete in Damaskus das, Zitat, Ende des Einsatzes der SDF. Nach Abstimmung mit Präsident al-Sharra und dem Abschluss der Integration unserer Streitkräfte in die syrische Armee geben wir hiermit das Ende der militärischen Mission der SDF bekannt und erklären in voller Verantwortung deren Auflösung als eigenständige militärische Kraft. Die SDF waren jahrelang maßgeblich am Kampf gegen die Terrororganisation IS, den sogenannten Islamischen Staat, beteiligt. Sie galten als enge Verbündete der USA in der Region und als Vorkämpfer gegen die Dschihadisten in Syrien. Zwischenzeitlich verfügten sie über rund 100.000 Kämpfer, Kurden und Araber. Die kurdisch geführten Kräfte kontrollierten im Nordosten Syriens jahrelang ein großes Gebiet und hatten sich dort eine Selbstverwaltung aufgebaut. Doch nach dem Sturz von Langzeitdiktator Assad wandten sich die USA dem neuen Machthaber Syriens Ahmed al-Sharra zu. Und der machte unmissverständlich deutlich, dass er in Syrien keine zweite Armee, keine separatistischen Bewegungen duldet. Anfang des Jahres kam es zu heftigen Gefechten zwischen den Regierungstruppen und den Kurden. Dabei wurden die SDF massiv zurückgedrängt und stimmten schließlich einem Abkommen zu, das die kurdische Verwaltung in den syrischen Staatsapparat integriert. Die jetzt erklärte Auflösung der SDF und der kurdischen Selbstverwaltung gilt als entscheidender Schritt für die Umsetzung des Abkommens. Maslum Abdi erklärte erst auf Arabisch, dann auf Kurdisch: Wir wollen, dass dieser Tag den Beginn eines echten Übergangs von den Schlachtfeldern zu den Baustellen und von einer Zeit des Krieges zu einer Zeit des Friedens markiert. Die Kurden haben vom syrischen Übergangspräsidenten al-Sharra weitgehende Minderheitsrechte zugesichert bekommen. Sie fordern, dass die kurdische Sprache an Schulen gelehrt werden kann und die Minderheitsrechte in die neue Verfassung aufgenommen werden. An dieser Stelle werde der Kampf des kurdischen Volkes weitergehen, so der syrische Kurdenführer. Die US-Regierung begrüßte die Auflösung der SDF. US-Sondergesandter Tom Barrack erklärte, so sehe, Zitat, echte Integration aus. Am Vortag hatten die USA Syrien von der Liste der Terrorunterstützer gestrichen. Damit wird es für internationale Firmen und Banken künftig einfacher, in Syrien Geschäfte zu machen. Der syrische Übergangspräsident al-Sharra begrüßte den Schritt. Heute schüttelt Syrien eine schwere Last ab und schließt ein schmerzhaftes Kapitel seiner Vergangenheit, um den Weg der Entwicklung, des Wiederaufbaus und der Erneuerung zu beschreiten. Die Sanktionen wurden aufgehoben und die Beschränkungen beseitigt. Ich bitte Gott, den Allmächtigen, uns dabei zu helfen, euch zu dienen. Al-Sharra hat selbst eine Vergangenheit als islamistischer Kämpfer bei einem Ableger des Terrornetzwerks Al-Qaida. Syrien war seit 1979 als staatlicher Terrorunterstützer gelistet. Die Streichung bedeutet für das Land im Aufbruch eine Chance auf Neuanfang. Doch dieser ist immer noch geprägt von Konflikten. Israel griff kürzlich mehrere Ziele in Syrien an, darunter auch eine Militärbasis nahe der türkischen Grenze. Die Spannungen zwischen der Türkei und Israel über eine künftige Vormachtstellung in Syrien sind noch nicht gelöst. Außerdem gab es in letzter Zeit mehrfach kleinere Anschläge im Land. Auch fast 2 Jahre nach dem Sturz von Diktator Assad ist Syrien von einem vollständig funktionierenden Staat noch weit entfernt.
Und damit kommen wir jetzt zu Israel und zum UN-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA. Die israelischen Behörden gehen weiter massiv gegen die Organisation vor. Was ist denn da der Vorwurf?
Na, dass Mitarbeiter des Palästinenserhilfswerks der Vereinten Nationen an dem Überfall der islamistischen Hamas auf Israelis 2023 beteiligt waren. Das ist der Vorwurf. Seitdem kann die Organisation im Gazastreifen faktisch nicht mehr arbeiten. Und nun erhöht Israel den Druck. Im arabischen Ostteil von Jerusalem sind gestern zahlreiche Polizisten in eine Berufsbildungsstätte der UNRWA eingedrungen und haben damit begonnen, sie zu räumen. Darüber berichtet unsere Korrespondentin Julia Lai.
Das Flüchtlingslager Kalandia am Dienstagnachmittag. Israelische Polizisten haben eine Straße blockiert. Sie führt direkt vorbei an der Berufsschule der UNRWA, dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten. Eine Frau will zu ihrer Krankenschwester auf der anderen Seite. Aber die Polizei schießt immer wieder mit Tränengas in die Menge. Die Menschen wussten nicht, wohin sie gehen sollten. Und es wurde ohne Grund Tränengas auf sie abgefeuert. Außerdem ließen sie niemanden zu seinen Häusern durch. Kurz darauf fliegen wieder Tränengasgranaten. Beißender Rauch wabert durch die Luft. Menschen rennen wild durcheinander. Was war passiert? Seit dem Vormittag verbreiteten sich in sozialen Netzwerken erste Berichte. Israelische Sicherheitskräfte hätten eine UNRWA-Berufsschule in Ost-Jerusalem besetzt. Rund 20 Mitarbeitende mussten die Schule verlassen. Kurz darauf war auch der israelische rechtsextreme Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir vor Ort und verbreitete triumphierend auf Telegram, man habe damit begonnen, UNRWA aus dem Komplex zu entfernen. Und weiter, eine Organisation, deren Mitarbeiter in Terrorismus verwickelt waren und die immer wieder als Deckmantel für die Hamas gedient hat, die hat in Jerusalem sowie im Staat Israel keinen Platz. Die Kritik ist nicht neu. Die israelische Regierung wirft dem Hilfswerk vor, dass einige seiner Mitarbeiter am Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober beteiligt gewesen sein sollen. Das israelische Parlament hat der UNRWA in der Folge alle Aktivitäten auf israelischem Staatsgebiet verboten. Nur Ost-Jerusalem gehört völkerrechtlich nicht zu Israel. Es wurde aber 1980 von Israel annektiert. Tatsächlich hat sich die UNRWA im August 2024 nach einer internen Untersuchung von 9 Mitarbeitenden getrennt. Allerdings betrafen die Vorwürfe stets nur den Gazastreifen. Im Westjordanland ist das Hilfswerk bis heute für viele Menschen unverzichtbar, betreibt dort 90 Schulen und medizinische Einrichtungen. Gerade die Schule in Kalandia sei einzigartig, sagt Roland Friedrich, UNRWA-Direktor im Westjordanland. Jedes Jahr würden hier mehr als 300 junge Geflüchtete ausgebildet. 9 von 10 von ihnen fänden danach einen Job.
Und das ist gerade die Zielgruppe für uns, die tatsächlich Hoffnung für die Zukunft braucht, die Berufsaussichten braucht und die Stabilität braucht.
Diese Hoffnung könnte jetzt gefährdet sein, denn kurz nach der Übernahme erklärte der israelische Außenminister Gideon Saar, man wolle die Schule renovieren und schon in wenigen Tagen wieder eröffnen. In Zukunft solle dort der israelische Lehrplan gelten. Das Zentrum und die Schule sollen tausenden arabischen Bewohnern dieses Viertels zugutekommen. Die UNRWA hat versucht, die Eröffnung dieser Schule zu behindern. Man habe die Pläne in engem Austausch mit den Anwohnern entwickelt, sagt der Außenminister noch. Nur direkt neben der Schule scheint davon kaum jemand etwas zu wissen. Weder ein Anwohner, den wir danach fragen, noch Mohammed Aslan, Sprecher der Verwaltung des Kalandia-Flüchtlingslagers. Das Kalandia-Ausbildungszentrum bietet palästinensischen Flüchtlingen eine Berufsausbildung an. Daher ist diese Aussage völlig falsch. Es handelt sich um eine haltlose und unwahre Behauptung. Aslan vermutet ganz andere Interessen hinter der Übernahme. Ende Oktober wird in Israel ein neues Parlament gewählt. Nicht unwahrscheinlich, dass Sicherheitsminister Ben-Gvir mit dieser Aktion vor allem die eigenen Anhänger zufriedenstellen wollte. Es hat für mich den Anschein, als habe sich dieses rechte Lager dazu entschlossen, die Wahlen auf Kosten von palästinensischem Blut auszutragen. Draußen auf den Straßen von Kalandia hoffen viele nun auf internationalen Druck, damit dieser Machtwechsel nicht von Dauer ist.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Astrid Fietz, bei mir im Studio war Gisela Former.
Aus der NDR-Nachrichtenredaktion. Vielen Dank fürs Zuhören.